die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Gemeinde, der Text zur heutigen Predigt steht im Hebräerbrief. Hebräer 13, die Verse 1 bis 6. Dort lesen wir: Hört nicht auf, einander als Brüder und Schwestern zu lieben. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Denkt an die Gefangenen, als ob ihr selbst mit ihnen im Gefängnis wärt. Denkt an die Misshandelten, als ob ihr die Misshandlungen am eigenen Leib spüren würdet. Die Ehe soll von allen geachtet werden. Ihr dürft das Ehebett nicht durch Untreue beflecken, denn Gott wird alle verurteilen, die Unzucht treiben und Ehebruch begehen. Seid nicht hinter dem Geld her, sondern seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Gott hat doch gesagt, niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich im Stich lassen. Wir dürfen also getrost sagen, der Herr steht mir bei. Nun fürchte ich nichts mehr, was könnte ein Mensch mir schon tun? Liebe Geschwister, wir setzen unsere Predigtreihe zum Hebräerbrief fort. Und heute gelangen wir dabei zu einem Text, der unter vielen Auslegern kontrovers diskutiert wird. Denn diese Verse, die scheinen auf den ersten Blick so gar nichts mit dem Vorangegangenen zu tun zu haben, nicht dazu zu passen. So diese Meinung. In Kapitel 12, da haben wir diese ernste Warnung vor Apostasie, vor dem Abfall vom Glauben. Ja, diese bedrückende Ankündigung des göttlichen Endgerichts. Ja, dieser Hinweis, auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und hier in Kapitel 13 dann diesen abrupten Wechsel. Ja, ein ganz anderer Ton, auch eine ganz andere Form. Keine ernste Warnung mehr, nein, ein Katalog relativ allgemein gehaltener ethischer Anweisungen. Ja, so allgemein, dass dieser Katalog auch in jedem anderen neutestamentlichen Brief auftauchen könnte. Und dieser scheinbare Bruch zwischen Kapitel 12 und 13 hat dann einige Ausleger an Kapitel 13 zweifeln lassen, ja, an dessen Authentizität. Ja, sie gingen davon aus, dass Kapitel 13 ursprünglich nicht zum Hebräerbrief gehört hat. Ja, ihrer Meinung nach habe dies ein anderer Autor später hinzugefügt, ja, vielleicht Jahre später. Aber andere Theologen, die haben diese Behauptung kompetent zurückgewiesen. Ja, sie haben gezeigt, dass für Zweifel an Kapitel 13 überhaupt kein Grund besteht. Und tatsächlich, wir werden es sehen, von einem Bruch zwischen unserem Predigttext und dem Vorangegangenen kann überhaupt keine Rede sein. Ganz im Gegenteil, unser heutiger Text, der fügt sich wunderbar vom Inhalt her an Kapitel 12 an, insbesondere an die letzten Verse dieses Kapitels. Denn erinnern wir uns, dort fanden wir die Aufforderung zu einem christlichen Lebenswandel. In Vers 28 hieß es, lasst uns Gott dienen. In heiliger Scheu und Ehrfurcht, so wie es ihm gefällt. Also die Hebräer sollten Gott dienen. Sie sollten einen Lebenswandel führen, an dem Gott Freude hätte. Das war die Forderung des Autors in Kapitel 12. Aber wie sollte dieser Lebenswandel nun konkret aussehen? Antwort: Davon lesen wir eben hier in Kapitel 13. Und auch davon, wo ein solcher Lebenswandel herkommt. Ja, was genau einen solchen Lebenswandel entstehen lässt. Ja, dies alles wollen wir jetzt in der kommenden halben Stunde auf uns wirken lassen. Wir wollen sehen, was der Autor hier unter einem christlichen Lebenswandel versteht und was er als Quelle eines solchen Lebens angibt. Ein Leben, wie es Gott gefällt, wie dies aussieht und woher es kommt. So lautet heute Morgen unser Thema. Und wir wollen gleich zum ersten Predigtpunkt übergehen. Erstens, ein Leben, wie es Gott gefällt, ein Leben der Liebe für andere. Liebe Geschwister, der Autor fordert also hier die Hebräer zum richtigen Lebenswandel auf, zum richtigen Gottesdienst. Ja, so wie er das eben in diesen Versen vorher von ihnen gefordert hatte. Kapitel 12, Vers 28. Ja, dort tat er das sehr pauschal, aber hier nun sehr detailliert. Gottesdienst, der Dienst an Gott, den sieht er dabei eben nicht auf das Verhalten gegenüber Gott beschränkt. Gottesdienst ist für ihn kein rein vertikales Geschehen. Nein, der Hebräerbriefautor, der fasst diesen Begriff weitreichender. Er versteht unter Gottesdienst den Gottesdienst des gesamten Lebens, den Gottesdienst oder den Dienst an Gott und an den Menschen. Denn beides ist letztlich Dienst an Gott, ein Dienst für Gott. Und der Autor gibt hier seinen Hörern einen Katalog ethischer Anweisungen, eine Liste von Verhaltensregeln, an die sie sich halten sollen. Dieser Katalog beginnt in Vers 1 mit der allgemeinen Aufforderung zur geschwisterlichen Liebe. Hört nicht auf, einander als Brüder und Schwestern zu lieben. Die Hebräer, die waren wie alle Christen Geschwister, Mitglieder dieser großen Familie Gottes. Sie sind einander Brüder und Schwestern. Ja, Jesus selbst hat dies ja so bestimmt. In Matthäus 23, da sagt er zu seinen Jüngern und letztlich zu allen Christen, ihr sollt euch nicht ehrwürdige Lehrer nennen lassen, denn ihr seid untereinander alle Brüder und Schwestern. Und wie unter Geschwistern üblich, sollen sich Christen gegenseitig lieben. Ja, diese Liebe soll geradezu Erkennungsmerkmal der christlichen Gemeinschaft sein. Ja, denken wir an das bekannte Wort Jesu aus Johannes 13, Vers 35, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Diese geschwisterliche Liebe ist dabei keine rein emotionale Angelegenheit. Ja, sie ist nicht auf die Gefühlswelt beschränkt. Ja, kein vorwiegend inneres Geschehen. Nein, diese Liebe zeigt sich eben nach außen in einem greifbaren Verhalten. So sollte es zumindest sein. Denn diese Liebe findet ja ihr Vorbild in der Liebe Christi. Und von seiner Liebe schreibt Paulus in Römer 5, diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus sein Leben für uns hingegeben hat. Zur rechten Zeit, als wir noch in der Gewalt der Sünde waren, ist er für uns gottlose Menschen gestorben. Also die Liebe, zu der hier aufgefordert wird, ist höchst praktisch. Sie zeigt sich in einem wechselseitigen Dienst aneinander, in einem gegenseitigen Austausch von Besitz und Aktivitäten. Als nächste Aufforderung finden wir die nach der Gastfreundschaft. Hierbei geht es nicht mehr nur um Glaubensgeschwister. Nein, diese Aufforderung ist weiter gefasst. Gastfreundschaft ist praktische Liebe gegenüber Fremden, gegenüber denen, die außerhalb der Gemeinde stehen. Zur Zeit des Neuen Testaments, da war Gastfreundschaft hoch angesehen. Insbesondere unter religiösen Menschen galt sie als Verpflichtung. Reisende Fremde bekamen ein Bett, etwas zu essen und etwas zu trinken. Es gab damals wohl auch Gasthöfe, aber die hatten häufig einen zweifelhaften Ruf und waren gefährlich. Und Reisende zogen es deshalb vor, immer wenn es ging, privat unterzukommen. Also Gastfreundschaft war damals hoch angesehen. Aber häufig geschah diese nicht ganz uneigennützig. Ja, zumindest teilweise praktizierte man Gastfreundschaft auch aus Berechnung. Ja, denken wir an die Mahnung Jesu gegenüber den Pharisäern aus Lukas 14. Ja, wo er sagt, wenn du ein Essen gibst am Mittag oder am Abend, dann lade nicht deine Freunde ein, deine Brüder und Verwandten oder die reichen Nachbarn. Sie laden dich dann nur wieder ein und du hast deinen Lohn gehabt. Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Verkrüppelte, Gelähmte und Blinde ein. Dann darfst du dich freuen, weil sie es dir nicht vergelten können. Denn Gott selbst wird es dir vergelten, wenn er die vom Tod erweckt, die getan haben, was ihm gefällt. Also recht verstandene christliche Gastfreundschaft erwartet keine Vergütung. Ja, sie geschieht nicht in Erwartung eines Lohnes. Hier geht nicht eine Hand wäscht die andere. Christliche Gastfreundschaft ist umsonst, sie ist frei. Und sie umschließt auch diejenigen oder gerade diejenigen, die nichts zurückgeben können. Ja, und zu dieser Art der Gastfreundschaft fordert der Autor die Hebräer hier auf. Und am Ende von Vers 2, da liefert er eine Begründung. Er sagt ja noch, diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Es ist nicht klar, was er hier genau meint, aber wahrscheinlich denkt er und denkt ihr hier an die Begebenheit mit Abraham aus 1. Mose 18 wo Abraham Besuch von drei ihm fremden Männern erstmal bekommt. Und Abraham wird sofort aktiv, er bewirtet sie. Also er ist im besten Sinne gastfreundlich. Und erst später wird dann deutlich, dass diese Fremden besondere Gäste waren, die einen besonderen Segen mitbrachten. Ja, die Zusage der Geburt Isaaks. Das war der Herr und zwei seiner Engel. Und der Gedanke, auf den der Autor hier anspielt, ist wohl der, dass sich Gastfreundschaft in gewisser Weise immer lohnt. Ja, selbst dann, wenn vom Gast scheinbar kein Lohn zu erwarten ist, weil er fremd ist, weil er arm ist. Ja, so mancher Fremde, der mag sich als Segen erweisen. Ja, mehr als man im Vorfeld gedacht haben mag. Ja, so wie es hier eben bei Abraham der Fall war. In Vers 3, da finden wir dann die Aufforderung zur Identifikation mit der verfolgten Gemeinde, mit den um Christi willen Gefangenen und Misshandelten. Ja, ganz offensichtlich hatten die Hebräer in ihrem Umfeld verfolgte Christen. Wir hatten ja gesehen, das war eine Gemeinde unter Druck, die Bedrängnis rückte näher. Und da gab es offensichtlich schon Gefangennahmen und Misshandlungen. Es gab Verhöre. Und das war ja in gewisser Weise überhaupt der Anlass für die Entstehung des Hebräerbriefs. Der Christen wurden um ihres Glaubens willen an Jesus verfolgt. Und einige dachten deshalb daran, in das vermutlich oder vermeintlich sichere Judentum zurückzukehren. Und deshalb schrieb der Autor ja diesen Brief, um genau das zu verhindern. Die Hebräer nun sollten an die Gefangenen und an die Misshandelten denken. Und dies nicht in einer distanzierten Art und Weise. Nein, sie sollten intensiv an ihrem Schicksal teilnehmen. Ja, das machen hier diese ungewöhnlichen Formulierungen in Vers 3 klar. Denkt an die Gefangenen, als ob ihr selbst mit ihnen im Gefängnis wärt. Denkt an die Misshandelten, als ob ihr die Misshandlungen am eigenen Leib zu spüren bekommt. Ja, gedacht ist hier wohl an eine umfassende Sorge für diese Personengruppe, die von Mitleid getragen ist. Genaueres erfahren wir nicht, aber wahrscheinlich sollten sie die Gefangenen und Misshandelten besuchen, sie mit Nahrung, Kleidung, Medizin versorgen, sie seelsorgerlich begleiten, auch rechtlich, wenn das möglich war. Ja, sie sollten eben nicht distanziert bleiben, sich nicht für sie schämen, sondern sie sollten sich im Gegenteil um sie kümmern, selbst wenn dies für sie selbst und ihre gesellschaftliche Stellung Nachteile mitbrächte. Ja, sie sollten eben gemäß 1. Korinther 12, 26 handeln. Wenn irgendein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Als nächstes finden wir in Vers 4 die Aufforderung nach sexueller Reinheit. Hier geht es bei näherer Betrachtung um zwei Gebote. Einmal um die gedankliche und auch praktische Wertschätzung der Ehe, dann aber auch um das Verbot jeder sexuellen Betätigung außerhalb der Ehe. Also zwei unterschiedliche Gebote, wobei beides in gewisser Weise aber auch zusammengehört. Also die Hebräer sollten die gottgegebene Ordnung der Ehe hochschätzen. Sie sollten die Ehe achten. Ja, das meint wohl, dass sie dieses biblische Lebensmodell, ich sag mal, als Goldstandard propagieren soll. Als die einzig angemessene Form des Zusammenlebens von Mann und Frau. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Denn sie sollten die Ehe eben nicht durch sexuelle Fehltritte brechen. In ihren Ehen sollte es keine sexuelle Untreue geben. Und wie in Vers 2 gibt auch hier eine Begründung. Gott wird alle verurteilen, die Unzucht treiben und Ehebruch begehen. Unzucht und Ehebruch meint hier nicht dasselbe. Wie gesagt, Ehebruch meint die sexuelle Betätigung eines Ehepartners außerhalb der Ehe. Und Unzucht ist weiter gefasst. Ja, es meint jede sexuelle Betätigung außerhalb der Ehe, also auch bei Nichtverheirateten. Also unter Gottes Gericht steht damit jede sexuelle Betätigung außerhalb der Ehe. Ein solches Verhalten steht im Widerspruch zu Gottes Ordnung. Es stellt die eigene Befriedigung über die Verantwortung gegenüber Gott und der Gemeinde. Ist letztlich ein liebloses Verhalten. Und ohne Umkehr findet ein solches Verhalten Gottes sicheres Gericht. Und die letzte Aufforderung finden wir dann in den Versen 5 und 6. Die Aufforderung zu einem vernünftigen Umgang mit Geld. Der Autor fordert seine Hörer hier auf, nicht geldgierig zu sein. Im Gegenteil, sollten sie sich an dem genügen lassen, was sie hatten. Der Jesus selbst, wir hatten das hier ja auch schon ausführlich betrachtet, der hatte seine Jünger bei unterschiedlichen Gelegenheiten vor Geldgier gewarnt. Dies eben auch deshalb, weil sich Glaube auf der einen Seite und Geldgier auf der anderen Seite ausschließen. Ja, exemplarisch Matthäus 6, Vers 24, wo er sagt, niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Wir können nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Geld und Reichtum können eben Menschen gefährlich werden. Sie sind nicht per se gefährlich. Ja, die Heilige Schrift berichtet von Menschen, für die ihr Reichtum kein Problem war. Abraham, Hiob, David und andere mehr. Aber das ist eben nicht die Regel. Geld und Reichtum können auch zur Gefahr werden. Nämlich dann, wenn sie einen Platz einnehmen, der ihnen nicht zukommt. Wenn sie zum Lebensinhalt werden. Ja, wenn Menschen in ihnen Halt und Sicherheit suchen. Eben das, was sie allein in Gott suchen und auch finden sollen. Und auch das sollte eben hier bei den Hebräern nicht geschehen. Der Wert von Geld sollte nicht ihr Lebensinhalt, nicht ihr Lebensziel sein. Sie sollten ein vernünftiges, ein sachliches, ein nüchternes Verhältnis zu Geld und Besitz pflegen. Kein emotionales. Ja, sie sollten Geld und Besitz als das sehen, ansehen, was es ist. Mittel zum Zweck. Mittel, die man braucht, um sich selbst versorgen zu können. Und Mittel, die man gebrauchen kann, um Gott und der Gemeinde zu dienen, wenn nach der Selbstversorgung eben noch was übrig bleibt. Sie sollten genügsam sein. Und auch diese Aufforderung hier, für diese Aufforderung finden wir wieder eine Begründung. In den Versen 5b und 6, ja, da zitiert der Autor zweimal aus dem Neuen Testament. Einmal wahrscheinlich hier aus Josua 1, Vers 5, wo Gott zu Josua sagt, niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich im Stich lassen. Und dann aus Psalm 118, Vers 6, ja, wo David sagt, der Herr steht mir bei, nun fürchte ich nichts mehr. Was könnte ein Mensch mir schon tun? Also beide Stellen, die von der Zuversicht des Glaubens sprechen. In Josua 1 eben diese bedingungslose Zusage Gottes an den Nachfolger Moses, der das Versprechen, ihn niemals im Stich zu lassen, ihm immer zu helfen, ihm und das Volk Israel. Und in Vers 18 dann, wenn man so will, gewissermaßen die Antwort des Glaubens auf diese Zusage. Ja, das zuversichtliche Bekenntnis von David nach der erfahrenen Hilfe Gottes. Ja, Gott versorgt seine Leute, er gibt ihnen ihr täglich Brot, er lässt sie nicht im Stich. Das hat Gott eben hier Josua und vielen, an vielen anderen Stellen der Menschen, die mit ihm gelebt haben, zugesagt. Und das hat sein Volk auch schon mannigfach erfahren. Daran sollten eben die Hebräer denken, das wird ihnen hier zugesagt. Sie sollten nicht geldgierig sein, sondern genügsam. Ja, damit sind wir am Ende dieser Aufforderungsliste angekommen. Ja, dieser Darstellung des Gottesdienstes, ja, so wie er Gott gefällt. Geschwisterliche Liebe, Gastfreundschaft auch gegenüber Fremden, Mitgefühl für gefangene und misshandelte Geschwister, sexuelle Integrität, ein vernünftiges Verhältnis zu Geld und Besitz, ja, dies war es, wozu der Autor die Hebräer hier auffordert. Ja, wenn man es zusammenfassen wollte, könnte man sagen, ein Leben der Liebe für andere, nicht für sich selbst, sondern für andere. Es fällt ja auf, liebe Geschwister, dass der Autor hier offensichtlich nichts Neues von ihnen verlangt. Nein, ganz offenbar waren ihnen diese Verhaltensweisen nicht unbekannt. Das würde auch die Kürze hier vielleicht erklären. Sie waren ja schon längere Zeit Christen, wir wissen das aus dem Hebräerbrief. Also die christliche Ethik war ihnen damit grundsätzlich geläufig. Und das ist hier ja auch interessant. Der Autor stellt ihnen hier keine besonderen Forderungen vor Augen. Ich sag mal, nichts, was uns jetzt überraschen würde. Ja, nichts, was man nicht anderswo im Neuen Testament auch findet. Ja, man kann sagen, die von ihm formulierten Aufforderungen sind im Grunde relativ gewöhnliche christliche Gebote. Ja, die werden sie auch schon vor seiner Predigt gekannt haben. Und dass das so war, haben wir auch in der Lesung gehört aus Hebräer 10. Denn die waren ja schon einmal in einer solchen Situation und haben genauso gehandelt, wie es hier von ihnen verlangt wird. Der Autor nahm eben darauf Bezug und stellte ihnen das vor Augen. Also die Hebräer kannten das, was hier von ihnen verlangt wird, wozu sie aufgefordert werden, das kannten sie eigentlich alle schon. Sie wussten, wie Christen leben sollen. Ja, sie wussten, dass ich in ihrem Leben diese selbstlose Liebe ausdrücken sollte. Aber ganz offensichtlich hatten sie es vergessen. Sie hatten es verdrängt. Sie hatten aufgehört, in ihrem Leben ja, diese Liebe zu zeigen. Sich in ihrem Leben an den Geboten Gottes zu orientieren. Und da ist es eben hier dieser Ruf, ich sag mal, zurück zu den Wurzeln. Ja, zurück zu dem, wo ihr schon mal wart. Und nochmal, es ist interessant, dass er ihnen hier keine Supertaten vor Augen stellt. Ja, vorher ist ja Hebräer 11, was lesen wir da für wunderbare Taten? Da würde es einen doch nicht wundern, wenn er jetzt sagt, ja, handelt wie Gideon und haut sie alle um oder macht dies oder macht jenes. Irgendetwas Gewaltiges erwartet man vielleicht. Aber es sind doch immer nur diese einfachen, diese altbekannten, ja, diese christliche Ethik, die sich, ich sag mal, an den 10 Geboten orientiert. Und da ist es dann auch so, es gibt ja häufig die Situation, oder man, dass manche sich fragen, was erwartet Gott jetzt von mir? Soll ich nach Afrika? Soll ich nach Asien? Nein, lebe so, wie es hier steht. Ja? Orientiere dich in deinem Leben an den 10 Geboten, übe Liebe in deinem Umfeld. Ja, suche nicht nach gewaltigen Taten, sondern mach einfach das, was hier gesagt wird. Denk auch an Luther, ja, der beispielsweise mit diesem Mönchtum aufräumte und eben sagte, ja, der Ehemann, der kann Gott eben viel besser dienen als der Mönch da im Kloster, der 6-mal am Tag Gottesdienst feiert, wenn er eben seiner kleinen Tochter die Windel wechselt. Ja. Das ist Gottesdienst, wie er Gott gefällt. Aber, liebe Geschwister, woher kommt nun ein solches Leben? Ja, was ist die Quelle, aus der sich ein solches Leben speist? Ich sage, das sind einfache Gebote, aber jeder, der mitgelesen hat, weiß, einfach ist da gar nichts. Und da stellt sich die Frage, wie ist denn ein solches Leben möglich? Und auch auf die wichtige Frage erhalten wir in unserem Text eine Antwort. Und die wollen wir uns in einem kürzeren zweiten Teil noch miteinander ansehen. Punkt 2 heute Morgen. Woher ein solches Leben kommt? Aus dem Wissen um die freie und unwandelbare Liebe Gottes zu uns. Liebe Geschwister, die Hebräer sollten in einer bestimmten Art und Weise leben. Sie sollten sich in ihrer Lebensführung an der christlichen Offenbarung orientieren, an christlicher Ethik, ja, wie diese sich beispielsweise in den 10 Geboten ausdrückt. Aber jetzt ist tatsächlich eine Frage, wie kann das gehen? Ja, wie sollte es denn möglich sein, dass die Hebräer diese Gebote einhalten können? Denn wenn ich das richtig sehe, dann handelt es sich bei den eben betrachteten Geboten doch in gewisser Weise um das Gesetz. Oder man könnte sagen, um einen Auszug aus den beiden Tafeln des Gesetzes. Ja, hier vor allem aus der zweiten Tafel, aus dem Bereich, wo es eben um unser Verhältnis und unser Verhalten gegenüber unseren Mitmenschen geht. Denn tatsächlich, im Gesetz ging es ja auch in erster Linie um Liebe. Ja, denken wir an die Zusammenfassung des Gesetzes durch Christus. Wir hören das jedes Mal beim Abendmahl, aus Matthäus 22. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot, aber gleich wichtig ist ein zweites. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. In diesen beiden Geboten ist alles zusammengefasst, was das Gesetz und die Propheten fordern. Also das Gesetz wollte Liebe. Auf Liebe aus. Und die vom Hebräerbriefautor hier genannten Aufforderungen, die passen da gut rein. Ja, auch er fordert hier von den Hebräern Liebe. Ja, das ist es hier, was er fordert. Und das ist ganz in Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes. Und hier kommt jetzt eben die Frage auf, wie sollten die Hebräer bitte schön das Gesetz Gottes halten können? Ich meine, wir kennen doch die Geschichte Israels aus dem Alten Testament. Ja, wir wissen doch nur zu gut, dass der Mensch Gottes Gesetz nicht halten kann, weil er Sünder ist. Oder wie es Paulus in Römer 4, Vers 15 ausdrückt, das Gesetz führt aber in Wirklichkeit zu Gottes Strafgericht. Denn nur wo kein Gesetz ist, gibt es auch keine Übertretung. Also wie kann es sein, dass die Hebräer diesen Forderungen hier gehorchen können? Woher nimmt der Autor seine Zuversicht, dass es bei ihnen anders läuft, wenn die Gebote doch vom Wesen was ganz Ähnliches sind? Das Gesetz fordert Liebe, er fordert Liebe. Ja, wie kann es sein, dass sie diesen Anforderungen in der Vergangenheit gehorchen konnten? Ganz anders als Israel. Und die Antwort ist, weil ihr Verhältnis zum Gesetz grundsätzlich anders war als das von Israel. Ja, das ist der kleine, aber wohl wesentliche Unterschied. Für Israel war das Gesetz eine unerfüllte Sollordnung. Ja, für sie galt die Drohung aus 5. Mose 27, Vers 26. Fluch über jeden, der die Bestimmungen dieses Gesetzes nicht genau befolgt. Also sie mussten das Gesetz halten, um gerettet zu werden. Bei den Hebräern war die Situation ganz anders. Ihnen war das Gesetz, waren die Gebote Gottes keine unerfüllte Sollordnung mehr. Denn die Hebräer mussten das Gesetz nicht mehr erfüllen, um gerettet zu werden. Nein, durch den Glauben an Jesus Christus hatten sie das Gesetz schon erfüllt. Es war ihnen schon zugesagt, ja, dass sie mit Christus das Gesetz vollumfänglich erfüllt haben. Dass es keine Forderungen mehr gibt. Ja, man könnte sagen, ihr Verhältnis zu Gott, das ist ein bisschen gewagt jetzt, aber ihr Verhältnis zu Gott war in gewisser Weise nicht mehr von ihrem Gehorsam abhängig. Nicht mehr von ihrer Gesetzeserfüllung. Weil ihr Verhältnis zu Gott außerhalb ihrer selbst, kann man sagen, existierte. Oder auf jeden Fall außerhalb des Gesetzes. Ihr Verhältnis zu Gott bestand im Glauben an Jesus Christus. Und das bedeutet nicht, dass das Gesetz nun für sie unwichtig war. Dass es weiter eine Wichtigkeit hatte, lesen wir gerade hier in unserem Text. Es war nicht unwichtig, aber es hatte eine deutlich andere Rolle. Es war nicht mehr der Weg, der zu beschreiten war, um gerettet zu werden. Nein, nun war es der Weg, um Gott für die bleibende Errettung in Jesus Christus zu danken. Da denken wir nochmal an Hebräer 12, Vers 28, ja, wie er da die Hebräer zum Dienst gegenüber Gott aufruft, letztlich zu den Taten, wie wir sie hier in unserem Text finden. Und warum? Antwort: aus Dankbarkeit für die geschenkte Errettung. Aus Dankbarkeit, dass sie gerettet sind und ewig gerettet bleiben. Ja, das ist die einzige und das ist die größte Motivation für einen christlichen Lebensstil. Und Dankbarkeit kommt eben nun aus Erkenntnis. Das hat was mit Wissen zu tun. Denken wir an den Heidelberger, ja, wo von diesem Trost die Rede ist. Und wie kann ich diesen Trost bekommen? Ich muss drei Dinge wissen, verstehen. Und ich sagte das letztes Mal schon, vor diesem Hintergrund sind eben die ganzen erklärenden Abschnitte des Hebräerbriefes zu verstehen, ja, wo er ihnen Punkt für Punkt darstellt, was Gott ihnen in Christus geschenkt hat. Und anschließend fordert er sie zu ethisch gutem Handeln auf. Das kann auch eine Gefahr von Auslegungspredigt sein, denke ich. Wir zerteilen ganze Briefe in kleine Abschnitte und haben dann auf einmal, sage ich mal, in einer Perikope eine solche, so einen Forderungskatalog vor uns. Und dann ist die große Gefahr, gut, jeder will die Gefahr vermeiden, wir vermeiden sie auch häufig, aber die große Gefahr ist eben, dass man dann diesen Kontext nicht immer mit einbezieht. Dass man ja nicht deutlich genug macht, dass ja das alles eben sozusagen Leuten gesagt wird, deren Errettung feststeht, die geheiligt sind, die gerettet sind, ja, dass man das eine vom anderen nicht trennt. Also wie gesagt, er stellt ihnen das, was Gott in Christus getan hat, vor Augen und fordert sie dann zu ethisch gutem Handeln auf. Nicht aus Zwang, nein aus Dankbarkeit, aus dem Bewusstsein heraus, dass sie gerettet sind und gerettet bleiben. Und das finden wir eben auch hier in unserem Text. Wir finden es in Kapitel 12, wir finden es an vielen Stellen im Hebräerbrief, aber wir finden es eben auch hier in den Versen 5 und 6, ja, in dieser Zusage Gottes an Josua und diesem Ausspruch Davids. Niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich im Stich lassen. Und David dann, wir dürfen also getrost sein oder getrost sagen, der Herr steht mir bei und fürchte ich nichts mehr, was könnte ein Mensch mir schon tun? Ja, das ist Kühnheit. Das ist freie, frohe, fröhliche Zuversicht des Glaubens. Und das Erste, dieses Wort an Josua, das der Autor hier auf die Hebräer bezieht, auf diese angefochtenen Leute, die durch ihren Lebensstil Gott wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle schon entehrt haben, weil sie eben Angst hatten. Ja, ihnen sagt er zu, ich lasse euch niemals im Stich. Niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen. Und da frage ich euch, liebe Geschwister, was ist dies anders als eine bedingungslose Zusage? Niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen. Niemals dich im Stich lassen. Verstehen wir? Dies ist die Motivation für das christliche Leben. Dies ist die Motivation für einen Dienst, der Gott ehrt, an dem er Freude hat. Ja, das macht es möglich, dass die Hebräer sich hier an Gottes Wort orientieren können, weil ihnen dieses Wort eben nicht als unerfüllte Forderung entgegentritt, dass sie verdammt, ja nicht als etwas, was sie noch erfüllen müssen, um errettet zu werden. Nein, weil sie eben hier aus dieser Zusage leben können. Ihr seid gerettet, und ihr bleibt es für immer. Ihr gehört in Christus zur neuen Schöpfung, zu der Schöpfung, die nicht mehr erschüttert werden kann. So heißt es ja in Kapitel 12. Und dies, liebe Geschwister, gilt auch uns hier in Osnabrück. Auch wir dürfen, ja, wir müssen aus dieser Zusage leben. Wir können nur aus dieser Zusage leben. Und im Hinblick auf unser Verhältnis zu Gott gibt es dann keinen Mangel mehr. Wenn wir in Christus sind, dann haben wir alles. Heute und bis in Ewigkeit. Danken wir ihm und rühmen wir seinen Namen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen in Christus Jesus. Amen.